Ja gut, Abfuhr. Und deshalb musste ich heute meinen Haushalt verschlanken. Gut, dass ich zwei Helfer hatte. Der Diakon, einer trage des anderen Last. Und der Wolfgang aus dem Kreis. Und wenn man ja heute seine Sache auf die Straße stellt, Sie wissen das, dann kommen Sie wie die Geier und reißen es einem schier aus der Hand. So auch wie den kleinen, etwas zersausten, ausgestopften Vogel. Er hatte sofort einen neuen Besitzer, kein Beuteschwabe, es war irgend so einer, glaube ich, aus einem Ausland irgendwoher, aber ein netter Mann. Und der rief mir dann nach, als ich weglief, und so hörte es nur meine Nachbarin, die oben stand: Hallo, hast du nicht auch einen großen Vogel? Meine Nachbarin hörte, sie lächelte, sagte kein Wort, aber was sie dachte, wusste ich. Die sagte: Der hat schon einen, aber den kriegt er mit dem Sperrmüll nicht weg. Sehen Sie, so, ob ich einen Vogel habe oder nicht, ein großes Herz heute Abend habe ich. Freue mich, dass Sie alle gekommen sind, und heiße Sie auch in dieser schönen Kirche ganz herzlich willkommen, auch die, die heute zum ersten Mal da sind. Kurz drei Dinge vorweg. Einmal finden Sie am Ausgang eine interessante, herzliche Einladung im Rahmen der Pro-Christ-Vorbereitung mit Ulrich Parzani. Findet am Samstag, 4. März um 14 Uhr, eine Schulung statt: Umgang mit Muslimen. Das ist eine interessante Sache, gehalten selber von einem ehemaligen Muslim, der Christ geworden ist. Wer sich dafür interessiert, Samstag, 4. März, auf diesem roten Zettel am Ausgang. Dann soll ich Sie herzlich grüßen von einem Mann und einer Frau, die Sie, viele von Ihnen kennen. Das ist die Familie, die Predigerfamilie Sportschick, die hier in der Bibelstunde waren und die zurückgegangen sind, sind Kroaten, zurück in ein schweres, angeschlagenes Gebiet, um eine Gemeinde zu sammeln. Sie waren in der letzten Woche kurz da, und sie haben erzählt, dass es ihnen ordentlich geht, dass schon 30 zum Gottesdienst kommen, was sie besonders freut. Und sie wollten nun auch am Dienstags eine Bibelstunde anfangen, so wie in der Schlosskirche. Sehen Sie? Also, unser erster Ableger wird in Kroatien sein. Herzliche Grüße von Ihnen. Und dann darf ich Sie einladen für nächsten Dienstag. Wir haben einen besonderen Gast, der Name wird vielleicht Ihnen wenig sagen, Karl-Heinz Ehring. Sehen Sie, er kommt aus Essen. Und das, was bei uns ja das Auto ist, ist dort die Kohle oder neuerdings das Gas. Ruhrkohle, Ruhrgas, Riesenkonzern, fast wie Mercedes. Und dort der Personalchef ist Karl-Heinz Ehring. Er spricht zu dem Thema: Wie wurde ich Christ? Wie bleibe ich Christ? Sehen Sie, einer, der dort Christ geworden ist, damals noch im Weiglehaus bei Wilhelm Busch, aber einer, der Christ geblieben ist, der vor wenigen Jahren sein kleines Enkelchen ertrinken sah im eigenen Swimmingpool des Hauses, einer, der vor wenigen Monaten einen Herzinfarkt erlitten hat, der eigentlich kaum reisen darf, aber trotzdem hierher kommt, und der mich fragte: Lohnt sich's denn? Ich sagte: Ein Besuch in Stuttgart lohnt sich immer, wenn man aus Essen kommt. Aber unabhängig davon, ob 20, 50 oder 100 Leute, es lohnt sich, wenn er kommt. Und wenn er von Essen herfährt nach dem Geschäft, um wieder am anderen Tag gleich in Dienst zu gehen, würde ich Sie einladen, doch auch zu kommen. Ein Lebenszeugnis des Personalchefs von Ruhrkohle AG in Essen. Herzliche Einladung. Und jetzt lassen Sie uns miteinander singen. Das Lied 485, die Verse 1 bis 4 und nach der Schriftlesung Vers 5. 485, 1 bis 4. Es ist gut, dass du uns daran erinnerst, dich zu loben und zu ehren. Vieles treibt uns in die andere Richtung, zu klagen und zu weinen und zu stöhnen und zu ächzen unter der Last, die du uns auferlegst oder du es zugelassen hast, dass sie uns aufgelegt ist. Herr, schenk du uns an diesem Abend ein Aufatmen von all dem, dass wir einstimmen können in dieses Lob. Einen anderen Ton schenke du auf unsere Lippen. Amen. Mut für morgen, wenn einem die Unlust zu schaffen macht. Jona. Ich lese das erste Kapitel. Bevor ich lese, ich hatte bei den Abkündigungen vergessen, am Anschluss können wir wieder hier Gutscheine für die Vesperkirche zum Preis von 5 Mark bei Herrn Seibold kaufen. Sie wissen ja, um was es sich hier handelt. Aber jetzt, Jona 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona.
Da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sie sich die Leute sehr zu ihm und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und er war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Soweit dieser Bericht. Und jetzt lassen Sie uns den 5. Vers singen. O Gott, lass deine Güte und Liebe. 485, 5. Obwohl er kein Lutheraner war, schätze ich ihn und liebe ihn. Ich meine den Reformator Johannes Calvin, einer der fleißigen und tiefen Ausleger der Bibel. Und er sagte einmal, der wandelt recht im Worte Gottes, der nicht aufhört zu staunen. Könnt ihr auch sagen, der recht im Worte Gottes herumspaziert, der hört nicht auf zu staunen. Also, nicht der sagt, diese Geschichte kenne ich schon. Diese Geschichte habe ich schon 100 Mal gehört. Diese Geschichte kann ich ohnehin nicht glauben. Diese Geschichte brauche ich nicht noch einmal. Liebe Freunde, staunen wir doch wieder über das Büchlein Jona, das in der jüdischen Gemeinde seinen ganz wichtigen Platz hat. Am Yom Kippur-Tag, dem Versöhnungstag, wird bis heute dieses Büchlein gelesen. Dann staunen wir über das Büchlein Jona, den Jesus gekannt hat, ungeschätzt, Matthäus 12, es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Jona, hat Jesus gepredigt. Staunen wir doch wieder über den Jona, dass die ersten Christen in Rom als Symbolfigur in den Katakomben wichtig war, gemalt an die Wände, Geheimzeichen und Abzeichen zugleich, der Fisch. Staunen wir über Jona, so wie wir über das Wort Gottes immer wieder neu staunen sollten. Und es wäre mein ganz großer Wunsch, dass einige wenigstens wieder anfangen, dieses Buch nicht mit bestimmten Pflichtgefühl oder Missbehagen aufzuschlagen, sondern neu mit Staunen. Sehen Sie, ich behaupte nämlich immer, wir leben zurzeit fast in einer vorreformatorischen Zeit, nämlich dort, wo Martin Luther angefangen hat, um die Bedeutung des Wortes Gottes, um die Bedeutung der Heiligen Schrift, um die Bedeutung der Mitte des Glaubens überhaupt zu streiten und einen Krieg vom Zaune zu brechen, einen Streit vom Zaun zu brechen, der die Kirche in zwei Riesenlager zerteilt hat bis zum heutigen Tag. Hat sich's denn gelohnt? Luther hat gesagt, es lohnt sich, um die Mitte der Bibel zu streiten, über die wir staunen sollten. Sehen Sie, vorreformatorische Zeit insofern, als es nämlich unter uns gegenwärtig zwei Richtungen gibt. Die einen mehr, würde ich sagen, auf der Links und die anderen mehr rechts. Und die Links von der Bibel sind die, die sagen, Bibel ja, aber auch die menschliche Vernunft. Vor 3 Wochen hatten wir im Gemeindeblatt einen Artikel eines württembergischen Pfarrers zum Thema, ob es denn überhaupt eine Hölle gäbe. Ob es denn überhaupt ewige Verdammnis gäbe. Ob denn dieser Ernst so sei. Er behauptet nicht, dass das nicht in der Bibel stehe. Er schreibt wörtlich, im Gemeindeblatt abgedruckt, das sind Bibelstellen von der Hölle, dem ewigen Feuer und der Verdammnis. Ich wage, diesen Stellen im Namen des Gottes zu widersprechen, der seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Es gibt zwar manche Buchstaben in der Schrift und Bekenntnis, die die Hölle predigen, aber der Geist des Evangeliums schließt nach meiner Überzeugung und nach meiner Vernunft die Vorstellung einer Strafe und einer Hölle aus. Punkt. Basta. Nach meiner Vernunft gibt's das nicht. Und folglich werden diese Stellen gestrichen. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist rechts von der Bibel. Die sagen, Bibel ja, aber die neue Offenbarung. Die neue Offenbarung. Vor einem halben Jahr ungefähr war jenes große Geschehen in Toronto in Kanada, der sogenannte Toronto-Segen. Dort inmitten eines Gottesdienstes war ein Wehen des Geistes, so wird uns gesagt. Menschen fielen nach hinten und waren in einem Trance-Zustand und erlebten Gott in einem neuen Trance. Dieser Toronto-Segen kam über London, auch in unser Land, auch nach Stuttgart. Er ist ansteckend, er kann weitergegeben werden. Und es werden Leute angeblasen, sie fallen nach hinten und im Trance-Zustand erleben sie einen neuen Gott. Der Toronto-Segen, der immer größere Kreise in der Welt zieht, auch durch unsere Kreise und Gruppen geht. Und deshalb sage ich es. Und wenn man dann gefragt hat, so wie ich fragte, wo steht denn das in der Bibel? Wo ist denn vom Toronto-Segen die Rede? Wo auch nur einmal bei Jesus oder an einer anderen Stelle fallen denn die Menschen auf den Rücken? Wenn sie niedergefallen sind, sind sie auf die Knie und aufs Angesicht gefallen, nach vorne, aber nie nach hinten und im Trance. Dann sagen sie mit Überzeugung, na sicher, der biblische Segen ist ein anderer und ein alter, der gilt. Daneben gibt's neu den Toronto-Segen. Bibel ja, aber die neue Offenbarung auch. Liebe Freunde, links und rechts von der Bibel ist nur Abgrund. Links und rechts von der Bibel kommen wir auf Wegen, die Irrwege sind. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Sie kommen in tiefste Anfechtungen, in größte Schwierigkeiten, wenn sie nicht fragen, wo steht's, auf welchem Grunde bleibe ich? Bleiben Sie beim Worte Gottes. Staunen Sie über das Worte Gottes. Leben Sie davon. Von vorne bis hinten auch vom Büchlein Jona. Sehen Sie, so heute über seine Lust, über seine Last und über seine List. Jonas Lust. Jonas Lust zu leben. Ein Mann, der auch im 16. Jahrhundert gelebt hat, der mir groß imponiert, ein Humanist und ein großer Mann, der sich auskannte in der Geisteswissenschaft, war Ulrich Hutten. Ulrich Hutten, der war ein streitbarer Mann. Er führte eine scharfe Feder und eine scharfe Klinge. So kämpfte er etwa auch gegen unseren Herzog Ulrich von Württemberg. Das ist ja schon allerhand. Gegen den Hausbesitzer hier. Herzog Ulrich von Württemberg ist Ulrich von Hutten mit scharfen Schriften losgegangen und er hat recht gehabt. Herzog Ulrich steckte unter einer Decke mit den Mördern, die seinen Neffen umgebracht haben. Er brachte es ans Licht. Er kämpfte auch gegen den Papst, er kämpfte gegen vieles. Und ein Spruch eigentlich ist von ihm bekannt geworden und der heißt, es ist eine Lust zu leben. Das war Ulrich von Hutten, der große Humanist. Es ist eine Lust zu leben. Und ich denke, Jona hätte es eigentlich auch sagen können. Es ist eine Lust zu leben. Warum? Erstens, er hatte eine Familie. Er hatte eine Familie, Vers 9, bekennt er sich zu den Hebräern, zu der Familie der Hebräer. Und das waren ja Leute, die den Herrn gefürchtet haben. Hebräer heißt Habenichtse, also Leute, die Gott ohne Vorleistung aus dem ägyptischen Elend herausgehauen hat, sie durchs Rote Meer hindurchgeschleust, sie durch die Wüste hindurchgebracht, 40 Jahre, und ins gelobte Land geführt. Immer wieder am Abgrund, immer wieder am Tode, immer wieder an den Tiefen des Schreckens, aber immer wieder auf die Füße gestellt, immer wieder zum Leben gebracht. Ein bares Wunder, diese Familie Israel, dieses Volk Israel, zu dem er sich zählte. Sehen Sie, und wir, Gott hat uns auch ohne Vorleistung aus dem Elend der Schuld herausgehauen, hindurchgeschleust durch das Meer der Schuld, hindurchgeführt durch die Wüste der Angst und Nöte, immer wieder am Rande des Abgrunds und des Hasses und des Todes, aber immer wieder auf die Füße gestellt und heute Abend hierher gebracht. Doch ein bares Wunder der Gnade Gottes, die Familia Dei, die Familie Gottes, zu der wir eingeladen und gerufen sind. Ich habe eine Familie und deshalb ist es eine Lust zu leben. Und zweite, er hatte Arbeit. Eine kleine Notiz im 2. Könige 14, Vers 25 gibt Aufschluss. Dort ist Geth-Efer ein kleiner Ort genannt, ein kleines Nest im Stammesgebiet Zebulon, also im Norden Israel zwischen Karmel und dem See Genezareth, 5 Kilometer von Nazareth. Sein Job ist dort als Prophet angegeben. Man weiß nicht zu viel. Dieser Prophetentitel ist ja geprägt von Leuten wie Jeremia und Jesaja. Das war er nicht. Sondern in diesem frühen Stadium der Zeit bedeutete Prophet so ungefähr so viel wie, wir würden heute sagen, ein Gemeinschaftsleiter, ein Stundenleiter, die im Nebenberuf dies getan haben. Er lebte wie Amos etwa von Viehzucht und Kinderaufzucht und hatte damit alle Hände voll zu tun. Er hatte Arbeit. Es ist eine Lust zu leben. Drittens, er sagte, ich habe Frieden. 8. Jahrhundert vor Christus, da existierte ja das Großreich Israel schon nicht mehr. Er lebte im Nordreich und dort war ein sehr wendiger und taktiger und geschickter König, nämlich Jerobeam der Zweite, und es gelang ihm, sein Staatsgebiet auszudehnen von ganz oben bis nach unten ins Tote Meer. Und der Erzfeind Assyrien hatte so viel innerpolitische Schwierigkeiten, dass er überhaupt keine Schwierigkeiten den Israeliten mehr machte. Und so hatten sie eine unglaublich lange Friedensperiode. Sie hatten Friedenszeit, Blütezeit, Freudenzeit. Natürlich war das eine Lust zu leben, wenn man Familie hat, wenn man Frieden hat, wenn man Arbeit hat, eine Lust zu leben. Liebe Freunde, wie schnell sind wir eigentlich beim Klagen? Wir sind, behaupte ich, nicht nur das deutsche Volk, sondern fast jeder Weltmeister im Klagen.
Jeder ist ganz schnell dabei, von dem zu erzählen, was ihm eigentlich Not macht und was ihn bedrückt und was ihn zum Klagelied führt. Denken wir doch einmal heute Abend daran, ob wir nicht ähnlich sagen müssten, ich habe eine Familie, obwohl ich vielleicht alleine stehen bin. Aber es gibt auch diese Familie, diese Gottesfamilie in dieser Stadt und ich gehöre dazu. Und vorhin sagte es mir eine Frau aus unserer Bibelstunde, die im Krankenhaus in Esslingen liegt, sie sei so dankbar, dass sie zu dieser Gemeinde gehöre, denn während ihrer ganz schweren Operationstage wurde angerufen, geschrieben, sie sei keinen Moment allein gewesen, sich nicht alleine gefühlt, sie gehöre zur Familie dazu. Sehen Sie, das ist etwas, dazu zu gehören. Und wir haben Arbeit. Die meisten von uns, Gott sei Dank, haben Arbeit. Es ist doch was, arbeiten zu können und arbeiten zu dürfen. Wir leben doch nicht nur vom Urlaub und von den Ferien, sondern wir leben von dem, dass wir etwas schaffen dürfen, aufstehen dürfen und etwas hinter uns bringen dürfen. Freuen wir uns doch, dass wir arbeiten können, solange wir es können und dürfen. Wir haben Arbeit und wir haben Frieden. Die längste Friedensperiode in der deutschen Geschichte, 50 Jahre Frieden, freuen wir uns doch und sind wieder dankbar dafür. Es ist doch eine Lust zu leben. Gott freut sich auch über die, die sich freuen an dem Leben, das er schenkt. Sagen Sie nicht mit den anderen, die größte Lust wäre, nicht geboren zu werden. So kann man auch sagen, ich bleibe bei dem anderen. Es wäre doch schade, ich würde und hätte in meinem Leben diese Gottesfamilie schon dieses Abends gar nie erlebt. Es wäre doch schon eine große Lücke gewesen. Ich hätte dieses Erlebnis nicht gehabt in meinem Leben. Das dazu zu gehören, zu erleben, mit anderen Menschen auf dem Weg zu bleiben. Doch es ist eine Lust zu leben. Aber nun das Zweite. Jonas Last. Er hatte Lust zu leben, aber er hatte eine Last zu folgen. Die Last zu folgen. Hier steht ein Befehl. Genauer drei Kurzbefehle. Mache dich auf, geh in die große Stadt und predige wieder sie. Mache dich auf. Aufmachen. Er hatte sich doch endlich niedergelassen im Dorf, hineinverwoben in die Gemeinschaft, verwurzelt in die Familie, so wie ein richtig ausgewachsener Baum, und einen Baum verpflanzt man nicht. Mache dich auf, so wie bei Abraham. Mache dich auf, so wie bei Mose. Mache dich auf, so wie bei Jesaja, bei Jeremia, bei Matthäus und Saulus. Der Ruf Gottes zwingt immer zum Abbruch, Aufbruch und Neuanfang. Und das liegt dem alten Adam schon überhaupt nicht. Das liegt dem alten Menschen gar nie. Das können Sie an sich selber beobachten. Stellen Sie einmal fest, wenn Sie es älter werden. Eigentlich sollte man sich endlich von der Fünfzimmerwohnung trennen. Aber ich kann doch in keine Puppenstube einziehen. Es geht überhaupt nicht. Eigentlich sollte ich mich jetzt nach einem Heim umschauen. Ich müsste jetzt weggehen. Aber ich bin doch erst 88. Ich kann es jetzt noch unmöglich. Eigentlich sollte ich weiterziehen, aber ich schaff's ja noch nicht allein. Wir hängen am Alten. Erzkonservativ sind wir bis auf die Knochen. Auch beim Glauben. Mache dich doch auf. Lass doch da hinten. Mit wie viel Lasten halten wir uns auf? Mit wie viel Koffer ziehen wir unsere Lebensstraße? Wie viel ist, meinen wir, ist uns aufgebürdet? Mache dich auf heißt, lass doch einmal da hinten. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts festen Schritt. Liebe Freunde, der Sperrmüll unseres Lebens da hinten zu lassen. Die Verschlanken des eigenen Lebens, darauf kommt's doch an. Darauf kommt es doch an, nicht alles mitzutragen. Mache dich auf, Jona. Geh in die große Stadt. Das ist das Zweite, was hier steht, bei seiner Last. Geh in die große Stadt. Nach Ninive, wenn es wenigstens Nizza heißen würde. Aber hier steht Ninive. 900 Kilometer durch die Wüste, ohne ICE oder City Clipper. 900 Kilometer durch die Wüste. Und dann war dort ein Stadttor, links und rechts gewaltige Statuen aus Stein, ein Ishtar-Tempel, dann Häuser, Hinterhäuser, Hütten, Märkte, Kasernen, immer wieder Kasernen. Assyrien war Militärstaat, der die alten Götter, den alten Götter huldigte und den Gott Israels, den Gott des Lebens, selbstverständlich abgesetzt hatte. Und diese Stadt, die von Nahum mörderische Stadt genannt wurde, die ist schon längst in Schutt und Asche, aber sie ist da wieder aufgebaut worden, diese Stadt Ninive. Häuser, Hochhäuser, Betonwüsten, Ballungszentren, wo sich Lust und Liebe und Leere ballt und wo die geballten Ladungen in diesen Städten hochgehen. Camus, der französische Nihilist, spricht von Oran, die Stadt der Verzweiflung. Hermann Cassack spricht von der Stadt hinterm Strom, in der sich das Karussell der Sinnlosigkeit dreht. Mitscherlich spricht von der Unwirtlichkeit der Städte. Und wir sprechen von Schlafstädten und Satellitenstädten und Altstädten. Und die Bibel spricht von Ninive und meint genau dasselbe. Ninive soll aber nicht vor die Hunde gehen. Ninive soll überleben. Gott will, dass allen geholfen werde. Das ist sein Plan. Bitte, kein Sanierungsplan zur Veränderung der Verhältnisse, sondern ein Heilsplan zur Veränderung der Menschen. Eine Stadt, auch unsere Welt, wird nicht an neuen Strukturen genesen oder gesund werden. Auch nicht an untertunnelten Bahnhöfen und neuen Prachtstraßen in einer Stadt. Sondern an neuen Menschen wird diese Welt noch einmal gerettet werden können. Gott ist Zukunftsplaner und kein Kaputtmacher. Und das Aufregende, das will Gott eben nicht alleine machen. Gott plant den Jona ein. Mit einem solchen Gott rechnen wir, dass er mit uns rechnet. So taxiert er sie ein. Und nehmen Sie das einmal wieder zur Kenntnis. Die Uni taxiert anders. Jeder Zweite an der Universität ist zu viel. Nachweislich. Jeder Zweite ist zu viel. Der Betrieb taxiert anders. Jeder über 50 spätestens ist zu viel. Die Kirche taxiert anders. Gestern sagte mir in einem Gespräch der Ausbildungsdezernent der Rheinischen Kirche, bis zum Jahre 2007 brauchen wir gar keinen Theologen mehr. Wir verringern unsere Kirche um 10% der Pfarrer. Wir brauchen bis zum Jahr 2007 keinen Theologen mehr. Und dann stellen sich die vor, die studieren. Wir brauchen sie nicht. Bis zum Jahr 2007. So taxiert die Kirche ein. Sehen Sie, unsere Generation, und dann spreche ich von meiner Generation, die Ältere, wir hat keine Ahnung, was es heißt für einen jungen Menschen, übrig zu sein. Nicht gebraucht zu sein. Zu sagen, am besten, du wärst gar nicht da. Und jeder hat bei Gott einen ganz hohen Wert, Augustin. Er sieht die Welt, als wäre sie ein Einzelner. Geh nach Ninive, der erste Missionsbefehl in der Bibel. Aber mit Ninive ist ja die Last groß gemacht. Wenn es nicht Ninive wäre, aber dieser Sumpf. C. Predige für sie. Eine Last, predige wider sie. Die brauchen doch einen Tröster, die brauchen doch keinen, der gegen sie predigt. Verstehen Sie, hier ist es wieder anders zu verstehen. Es ist es wieder des Feuerwehrmanns, der sein Strahl wieder das Feuer richtet. Oder es ist der Bildhauer, der den Meißel wieder den Stein richtet, um ein Bild entstehen zu lassen. Gott will herausretten aus dem ewigen Feuer. Gott will herausretten aus der Hölle, auch wenn sie mit unserer Vernunft abgestritten wird. Gott will uns bilden, ein Gesicht geben, eine profilierte Gestalt uns zueignen. Aber das sieht Jona als eine Last, zu der er keine Lust hat. Die Unlust macht ihm zu schaffen. Wir haben normalerweise nichts Grundsätzliches gegen Gott. Im Gegenteil. Aber zu manchen Aufträgen
haben wir einfach keine Lust, keine Freudigkeit oder wir haben einfach keinen Bock. Man hat heute keinen Bock mehr dazu. Das Gebet eine Last und die Spende eine Last und der Gottesdienst eine Last. Wir hatten vor wenigen Jahren den großen Evangelistenkongress droben auf dem Killesberg. Und dort gab es Arbeitsgruppen. Und die kleinste Arbeitsgruppe mit 60 Leuten, die war überschrieben, wie rede ich mit anderen? Predige wieder sie. Wie rede ich mit anderen? Da kamen 60 Leute. Und in der Arbeitsgruppe, wie werde ich mit meinen Problemen fertig? Hatte 600. Verstehen Sie? So ist bei uns auch. Das ist mein Problem. Wie werde ich mit meinen Problemen fertig? Mit meinen psychischen Durchhängern, mit meinen Tiefs. Nicht wie reden gegen jemanden oder für jemanden. Das ist nicht mein Job. Das ist die Last. Dazu habe ich keine Lust. Die Unlust macht ihm zu schaffen, weil ihm die Last aufgetragen ist. Und deshalb drittens, seine List zu entkommen. Die List soll ihn von der Last befreien. Darum geht's. Er macht sich nämlich auf, tatsächlich, er packt seine Koffer, seine Reisetasche, gibt Frau und Kindern ein Küsschen, er sagt Tschüss, bis dann, winkt noch und ist um die nächste Ecke verschwunden. Und dann macht er sich auf die Füße. Aber die erste List ist Flucht. Was ist denn mit der Marschrichtung los, Jonah? Du müsst doch nach Norden, aber er geht nach Süden. Hat er Orientierungsprobleme? Stimmt seine Landkarte nicht? Benutzt er einen kaputten Kompass? Er will nicht nach Nineveh, nicht wie ein Redner im Hyde Park Corner in London auftreten. Einige haben das schon gesehen. Jene selbsternannten Volksredner, die dort auf eine Holzkiste steigen und auf eine Handvoll Zuhörer einschreien. Lächerliche Typen, eine Volksbelustigung, eine Touristenattraktion, Straßenkomödianten. Er sagt, ich nicht, ich haue ab, ich verdrück mich am besten gleich bis an das Ende der Welt. Und das war in Spanien. Ende der Welt damals war Spanien. Und in Jaffo findet er eine bezahlbare Holzbarke und sticht in See. Also, Jonah nicht auf dem Landweg in Richtung Weltstadt, sondern auf dem Seeweg Richtung Ende der Welt. Ahoi, Jonah. Die List, vor seinem Gott zu fliehen, eine gigantische Fluchtbewegung von Anfang an. Adam, soll ich meines Bruders Hüter sein? Alle fliehen. Flucht und Fluchtmittel sind unterschiedlich. Man verlässt sich auf keine Holzbarke, aber manche schwimmen im Geld und sind sich ihrer Sache sicher. Manchen Bausparvertrag oder ein Erbe, harte Dollars. Die Grundrichtung stimmt nicht, aber weiß auch, die Marschrichtung ist verkehrt. Und manch einer spürt's schon. Mit meiner Steuererklärung, eigentlich bin ich auf der Flucht. Und mit dieser Frau neben meiner Familie bin ich falsch. Und mit diesem Mädchen stimmt meine Richtung auch nicht. Aber Gott wird's ja nicht merken, wir gehen ihm aus dem Gesichtsfeld. Aber so schnell gibt Gott seine Leute nicht frei. Wer das Wort Gottes in den Wind schlägt, erntet Sturm. Gott schickt Windstärke 9 oder 10, aber dann kommt Jonas zweite List, der Schlaf. Er haut sich auf die Planken, zieht die Decke über die Ohren und schläft. Wir ziehen uns in eine Traumwelt zurück, Schlaftablette, Alkohol, Heroin, auch die Traumwelt der Fernsehbilder. Aber Jonah wird unsanft aus seinen Träumen gerissen. Der Kapitän hat seine Seemannspranke auf Jonas Schultern fallen lassen. Mann, steh doch auf! Und dann beginnt das Verhör auf tobender See. Woher, wohin, wieso, warum? Und Jonah merkt schon, jeder Fluchtplan ist zum Scheitern verurteilt. Gottes Fangnetz hat keine Maschen, durch die man schlüpfen könnte. Man kann austreten, man kann den Glauben der Väter über Bord werfen, sich davon machen. Gott kriegt man nicht los. Die dritte List, Tod. Werft mich ins Meer. Wissen Sie, was das ist? Das ist Euthanasie. Das ist Sterbehilfe. Um die bittet er. Tötet mich, dann bin ich weg. Ich las vor wenigen Tagen, lieber Prediger, denke daran, dass in jedem Gottesdienst ein Mensch sitzt, der mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen. Sieh deine Predigt, bevor du sie hältst, darauf durch, ob sie ihm etwas sagt.
Ist es hier heute Abend auch so? Ist einer unter uns, der schon mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Leben zu nehmen, um diesen Gott aus den Fingern zu laufen? Ist einer hier? Wenn ja, dann hören Sie doch, keiner läuft diesem Gott davon. Keiner geht ihm durch die Finger. Auch der Tod führt uns nur vor Gott. Jede Flucht vor Gott endet vor Gott, Freunde. Jede Flucht vor Gott endet vor Gott. Und es ist eben so wie bei jenem Hasen, der in die Scheinwerfer des Autos gerät. Er macht tolle Sprünge, von links nach rechts, von vorne nach hinten, aber er bekommt das Licht nicht los. Er hat nur eine Chance. Wenn der Fahrer abblendet, dann ist er frei. Liebe Freunde, Gott hat aufgeblendet. Sein Licht liegt in dieser Welt. Wir können tun, was wir wollen. Osten oder Westen, Norden oder Süden. Wir kriegen das Licht Gottes nicht los. Sie kriegen es nicht los. Wir sind verloren. Gott sei Dank hat er am Kreuz von Golgatha abgeblendet. In der totalen Sonnenfinsternis. Allein in diesem Augenblick, in dieser Finsternis vom Kreuz, können wir frei werden. Gerettet. Gerettet. Sehen Sie, die Matrosen nehmen den Fahrgast und werfen ihn über Bord. Die Akte Jona ist geschlossen, der Fall abgehakt. Nein. Das allerletzte, was ich mit einem Satz angedeutet habe. Seine Lust, seine Last und seine List. Aber, und jetzt müsste ich dieses englische Wort nehmen, weil ich kein anderes gefunden habe, aber nicht lost. Nicht verloren heißt das. Er ist nicht verloren, nicht lost. Er ist nicht verloren. Gottes Plan reicht weiter. Er startet eine einzigartige Rettungsaktion. Er beordert einen großen Fisch als Seenotrettungskreuzer dorthin. Und er verschluckt ihn mit Haut und Haar. Lachen wir nicht. Wenn Wellen über uns zusammenschlagen, sind seine Pläne noch lang nicht untergegangen. Er hat noch eine ganz andere Rettungsaktion gestartet. Gott schickt Christus, den Retter, in höchster Not. Nur wer von ihm gepackt wird, der entgeht dem Todesschicksal. Und Jesus durchpflügt das Meer von Leid und Tränen, um die auszumachen, die am Ertrinken sind, die mit sich selbst nicht zurechtkommen, die nach Rettung schreien. Um die, die sagen, werft mich ins Meer. Wer will ihn vorbeiziehen lassen? Wer will für sich alleine weitertreiben? Jesus sagt, ich ziehe dich heraus, so wie den Petrus. Halt dich fest, dass ich dich rette. 3 Tage und 3 Nächte, so bewahrt er seinen Sohn. Und wie Gott Jona bewahrt, so bewahrt er seinen Sohn und so will er sie bewahren. Wenn mir Unlust zu schaffen macht, Freunde, wenn mir Unlust zu schaffen macht, lassen Sie sich sagen, Gott hat Lust zu Ihnen. Gott hat Lust zu Ihnen ganz persönlich. Und er durchflügt das Meer dieser Zeit, um Sie zu retten, um Sie herauszuholen. Wir haben einen Gott, der es herrlich hinausführt. Auch bei Ihnen, der es herrlich hinausführt. Amen. Und jetzt singen wir miteinander vom Lied 277. 277. Nämlich die Verse 1 und 5. 1 und 5 vom Lied 277. Lieber Vater, und nun denken wir an die, die eingeschlossen sind in ihrer Not, die eingeschlossen sind vom Wasser. und Angst um ihr Hab und Guthaben. Eingeschlossen von feindlichen Truppen, die Angst haben um ihr Leben. Aber auch die, die eingeschlossen sind von schweren Gedanken und die mit dem Tode spielen. Herr, greife du ein. Komme du in einer neuen Rettungsaktion und befreie sie. Herr, du hast Durchgänge geschaffen und Zugänge zum Heil, die zeige auch uns. Herr, so begleite du uns jetzt auf unserem Wege und lass uns dabei bleiben, diese deiner Ritterliebe, diese deine Barmherzigkeit zu rühmen und nicht nur zu klagen. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Weg. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.
Ein ganz herzliches Grüß Gott. Am liebsten würde ich jedem die Hand geben, aber das ist ja bei uns leider hier zu Beginn nicht möglich. Sonntags erst recht nicht. Nicht wahr, in der Stiftskirche, ich halte sie ja für die schönste Predigtkirche, aber es ist ja, wenn man drin sitzt, so ähnlich wie im Eisschrank. Manche sitzen direkt wie im Tiefkühlfach. Völlig allein, als kürzlich jemand dachte, muss doch einfach die Hand geben, ging er einen Meter weiter, schüttelte jemand die Hand oder wollte ihm die Hand schütteln und er sagte, ach, entschuldigen Sie vielmals, ich sitze bestimmt an Ihrem Stammplatz. Er ist erschrocken, dass man ihn begrüßt. Ich freue mich, dass Sie nicht erschrecken, wenn ich Sie begrüße. Und ich hoffe, dass Sie je einmal auch hinter sich geschaut haben, wer denn hinter Ihnen sitzt und Ihnen dauernd in den Rücken schaut. Vielleicht wollen Sie einfach einmal ein Grüß Gott sagen an diesem Abend, wer hinter Ihnen sitzt. Ja. Gut. Schön. Ja. Begrüße alle. Ich sehe auch hier, wir haben heute auch hohen Besuch. Der Pfarrer von Oppelsboom, Pfarrer Albrecht Speidel, ist gekommen. Es ist so eine kleine Visitation. Er will sehen, ob wir noch hier auf dem richtigen Glauben stehen. Und nun wollen wir stille werden und beten. Vater, ein Tag ist zu Ende gegangen und es ist Abend geworden. Und wir sind noch einmal hierher gekommen. Du kennst uns und du weißt, aus welchen Orten, aus welchen Plätzen, aus welchen Ecken oder Tiefen wir kommen. Herr, wir sind auf dein Wort angewiesen. Und weil wir selbst dieses Wort nicht weitergeben können, so, dass es uns trifft, sprich du selbst. Schenke uns an diesem Abend deinen Heiligen Geist, dass dein Wort lebendig werde, dass es uns treffe, dass es uns helfe, unseren Weg weiterzugehen. Amen. Thema, wenn man im Feuer ist, Und zwar ist es das Kapitel 43 des Jesaja-Buches, an das wir jetzt kommen. Heute Abend die Verse 1 bis 21, Kapitel 43, 1 bis 21, die ich jetzt lese. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist, und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Heiden sollen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns hören lasse, was früher geweissagt wurde? Sie sollen ihre Zeugen aufstellen und beweisen, so wird man's hören, es ist die Wahrheit. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ja, ich bin der Herr, und außer mir ist kein Heiland. Ich hab's verkündigt und habe auch geholfen und hab's euch sagen lassen, und es war kein Fremder unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott. Ich bin ehe denn ein Tag war, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will's wenden? So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen, und zur Klage wird der Jubel der Chaldeer. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und im starken Wasser Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben zu tränken, mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Amen. So, und brauchen wir einmal unsere Fantasie, liebe Freunde. Stellen wir uns einen Augenblick vor, die Tür hier gehe auf, ein Mann in gesetztem Alter mit weißer Perücke trete hier herein, er schaue sich um in dieser Runde, er mustre jeden Einzelnen, er grüßt gemessen, und dann geht er ein paar Schritte nach vorne hierher an den Pult und bittet, ein paar Worte sagen zu dürfen. Dieser Mann in der Perücke ist kein Theologe, sondern er ist Bibliothekar. Und sein Manuskript, das er aus dem Rockschoß zieht, ist ein vergilbtes Blatt aus dem Jahre 1777. Der Mann heißt Lessing. Gotthold
Ephraim Lessing. Und das, was er damals an den Herrn Schumann zu Hannover geschrieben hat, trägt er noch einmal hier vor, zusammengefasst in wenigen Sätzen. Wenn ich, Lessing, zu Christi Zeiten gelebt hätte, so würden mich die in seiner Person erfüllten Weissagungen allerdings auf ihn sehr aufmerksam gemacht haben. Hätte ich gar Wunder gesehen, so würde ich viel Vertrauen gewonnen haben, mich dem Beweis des Geistes und der Kraft zu fügen. Aber ich, der ich im 18. Jahrhundert lebe, in welchem es keine Wunder gibt, was soll ich glauben? So stehe ich jenseits des garstigen, breiten Grabens, über den ich nicht kommen kann. Kann mir jemand hinüberhelfen? Der tue es, ich bitte ihn, ich beschwöre ihn. Er verdient einen Gotteslohn an mir. Weil es in der Runde stille bleibt, steckt er sein Manuskript wieder in die Tasche. Er geht zur Tür hinaus, dreht sich noch einmal um, verabschiedet sich höflich und geht. Zurückgeblieben sind die, die ihn verstehen können. Zurückgeblieben sind die, die auch nicht so glauben können. Zurückgeblieben sind die, die mit ihrem Zweifel zu schaffen haben. Wo ist denn der Beweis von Gottes Geist und Kraft? Das, was ich allein wieder an diesem Tag erleben musste. Wo ist denn der Beweis seiner Kraft? Was ich allein heute Abend an meinem Körper, in meiner Seele an Schmerzen spüre. Wo ist denn der Beweis seiner Kraft? Was ich heute gelesen habe und was mir das Herz im Leibe herumgedreht hat. Wo ist denn der Beweis seiner Kraft? Liebe Freunde, wahrscheinlich sind zu viele hier zurückgeblieben in diesem Raum, die mit Lessing nach dem Beweis seiner Kraft und nach dem Beweis seiner Gegenwart fragen. Auf diese Frage, genau auf diese Frage. Und so spricht dieser Text eben nicht nur zu denen, die mit diesem ersten Vers Hochzeit gehalten haben, die diesen Spruch zur Konfirmation erhalten oder die diesen Spruch gar zu Hause an der Wand hängen haben. So spricht dieser Text eigentlich genau zu denen, die immer wieder mit dieser Frage umgehen, wo ist denn ein Beweis dieses Gottes? Denn dieser Text sagt gleich zu Anfang und praktisch in seiner ganzen Spitze, seine Gegenwart, der Beweis ist einmal sein Wort. Wissen Sie, dieses Wort Gottes, das wir jetzt eben gehört haben, wer kennt noch die anderen Bücher, die vor 2000 Jahren irgendwo geschrieben wurden? Wer kennt noch die Schriften, die in irgendwelchen Bibliotheken sortiert und aufbewahrt worden sind? Wer kennt denn diese Schriftstücke, die Kriege und Revolutionen und Friedensschlüsse ausgelöst haben? Wer kennt sie denn? Alles vergangen und den Bach der Zeit hinuntergegangen. Allein dieses Wort, gehasst, verbrannt, durchstochen, zerrissen, verboten, dieses ist durch die Jahrhunderte geblieben und sprudelnd wie eine Quelle in der Wüste, so fröhlich und klar wie immer. Dieses Wort ist ein Beweis seiner Kraft und dieses Wort mit der Gemeinde zusammen, die sich um dieses Wort der Bibel schart. Denken Sie an die Gemeinde um diese Bibel, angefangen von Abraham über David, Salomo, über das Neue Testament, hinausgehend Kleinasien, Griechenland, dann durch die Jahrhunderte, durch Verfolgungen, immer wieder am Boden und dann immer wieder aufgerichtet. Das Wunder der Gemeinde ist ein Gottesbeweis. Und dass sich heute Abend hier in dieser Stadt zusammenfinden, ist ein wunderbarer Beweis seiner Gegenwart, ein Beweis seines Geistes und ein Beweis von Gottes Kraft. Menschen, die diesem Wort trauen, die auf diesem Wort stehen und die auf dieses Wort neu hören. Wer zu dieser Gemeinde gehört, das ist allerdings die Voraussetzung dazu, wer zu dieser Gemeinde gehört, der macht sich über den Weg der Gemeinde allerdings keine Illusion. Ich wiederhole und unterstreiche, wer zu dieser Gemeinde gehört. Man gehört nicht zu dieser Gemeinde, weil man zufällig in der Parochie einer Stiftsgemeinde wohnt. Man gehört nicht zu dieser Gemeinde, weil man manchmal die Gottesdienste oder gar die Bibelstunden besucht. Man gehört nicht zu dieser Gemeinde, weil man sich eben dazugehörig fühlt, sondern man gehört zu dieser Gemeinde, wenn man diesem Herrn Jesus gehört, der einen in diese Gemeinde hineinstellt und hineinbindet. Pfarrer Wilhelm Busch erzählte immer jene schreckliche Szene im Kessel von Stalingrad und immer wieder werden wir ja an das Jahr 1942 gerade in diesem Jahr erinnert. Und dort auf dem eingeschlossenen Flugplatz stand noch ein einziges Flugzeug. Man wusste, es ist das letzte Flugzeug, das diesen Todeskessel verlassen kann und verlassen wird. Die Motoren waren angeworfen. Innen drin war es proppenvoll von solchen, die sich absetzen durften oder absetzen konnten. Und bevor dieses Flugzeug nun abhob, dadurch brachen Soldaten, die außen am Rande dieses Flugplatzes waren und durch Barrieren weggesperrt waren, durchbrachen diese Barrieren, stürmten den Flugplatz und hängten sich an dieses Flugzeug. Sie hängten sich an diese Flügel, an die Türen, an jeden Haken, wo es überhaupt noch möglich war. Und mit diesen angehängten Menschen startete dieses Flugzeug. Und als dann dieses Flugzeug später landete, war von denen keiner mehr drin. Keiner, der sich angehängt hatte, kam durch. Nur die, die drin waren, waren gerettet. Liebe Freunde, wer in der Gemeinde nur angehängt ist, wer mit der Gemeinde nur verbunden ist mit einem Fädchen der Tradition, wer sich an irgendeinem frommen Haken festhält, den er eben noch von seiner Mutter ererbt hat, der wird nicht dranbleiben. Der wird, wenn die letzten Stürme kommen und diese Welt sich abhebt, wird verloren sein. Nur die werden durchkommen, die ihm gehören, die drin sind, die er hineingebunden hat in seine Gemeinde. Aber die in dieser Gemeinde sind, die machen sich keine Illusion über ihren Weg. Sehen Sie, es gibt gegenwärtig eine Bestimmung. Derjenige Sohn, der in einer Familie als Nummer 3 oder Nummer 4 geboren wird, der also 2 ältere Brüder hat, der muss nicht zum Bund, der muss nicht dienen. Er hat keinerlei Verdienste, er hat keinerlei Privilegien, außer dass er 2 Brüder hat, die älter sind und die schon beim Bund waren. Verstehen Sie? Deshalb muss er nicht in die Uniform, deshalb muss er auch nicht in Kampf und deshalb muss er auch nicht ins Feuer. Und so denken manche, wenn man zur Familia Dei gehört, dann waren es Leute vor uns, die in Kampf und Feuer mussten. Wir haben das Privileg, dies nicht zu müssen. Wir bleiben die fröhlichen Etappenhasen, die sich am frischen Wasser und auf der grünen Aue eben vergnügen. Wer so denkt, dem werden die Augen in diesem Kapitel geöffnet. Hier wird von der Gemeinde gesagt, zu der man hineingebunden ist. Hier wird von der Gemeinde Jesu gesagt. 5 Dinge. Manche meinen immer nach meinen Predigten, ich könnte nur auf 3 zählen. Dem ist nicht so, liebe Freunde. Ich habe es ABC ganz gelernt. Deshalb heute 5 kurze Punkte. Erstens, die Gemeinde Jesu kommt ins Feuer. Zweitens, die Gemeinde Jesu geht durchs Feuer. Und die Gemeinde Jesu sieht im Feuer. Sie viertens, sie wird sogar zum Feuer und schließlich ist sie Feuer und Flamme über dem Ruhm Gottes. Diese 5 Schritte. Erstens, die Gemeinde Jesu kommt ins Feuer. Jetzt, wenn du ins Feuer gehst, wenn du durch Wasser gehst, Feuer und Wasser sind die Beschreibungen dessen, all dessen, was damals dem Menschen bedrohlich werden konnte. Feuer und Wasser umschreibt die umfassende Gefahr, in die ein Mensch kommen kann. Und zu der Gemeinde wird gesagt, wenn du in Wasser kommst und wenn du in Feuer kommst. Also all das, was uns Angst bereitet, ist hier gemeint. Noch einmal, wenn man dazu gehört, ist man dem allem nicht entnommen, im Gegenteil. Ich habe in den letzten Tagen die Lebensbeschreibung von Ludwig Hofacker wieder einmal gelesen, diesmal in der Fassung von dem Professor Erich Bayreuther aus dem Jahre 1988. Ich meine, einer der besten Biografien unseres schwäbischen Landsmannes Ludwig Hofacker, der uns als großer Erweckungsprediger bekannt geworden ist. Und der ging ja durch die normalen theologische Schule, durch das Seminar und durch das Tübinger Stift. Und kurz vor Ende seines Studiums an einem herrlichen, schwülen Sommertag war er mittags um 12 bei seinem Bruder Max Hofacker gewesen, der Professor in Tübingen war, um mit ihm zusammen das griechische Neue Testament zu lesen. Beide hatten sich während ihres Studiums zu diesem Herrn erst bekehrt und wollten ihm auch glühend gehören. Aber es war ein glühender Tag. Und auf dem Heimweg zurück ins Stift bekam er einen Sonnenstich. Er fiel nieder. Es wurden Krämpfe ausgelöst. Man meinte, es würde mit ihm zu Ende gehen. Und von da an war dieser junge Ludwig ein kranker Mann. Nach einigen Monaten konnte er Vikar in Stetten im Rimstal werden. 4 Predigten hat er gehalten und dann konnte er nicht mehr. Dann wurde er nach Bliningen versetzt. Dort hat er wieder einige Predigten gehalten. Die Leute strömten zu diesem jungen Mann, aber er wurde wieder krank. Schließlich wurde er zu seinem kranken Vater an die Ludwig-Hofacker-Kirche versetzt. Und dort begann eine Predigttätigkeit. Menschen kamen von überall her. Einer, der gebraucht wird. Und er wurde wieder krank. Wenn du durch Feuer gehst. Er ging in die Kur nach Tainach. Er ging in die Kur nach Schweiz. Nach einem Jahr versuchte er es wieder. Aber er wurde wieder krank. Und so versetzte ihn schließlich die Kirchenleitung nach Rielingshausen. Und dort zog er ein mit seiner Mutter, mit seinem schwerst geistig behinderten Bruder, der durchs Haus brüllte Tag und Nacht und diesem selbst so sensiblen Ludwig keine Ruhe gönnte. Mit letzter Kraft brachte er seine Predigten durch. Wenn du durch Feuer gehst, so stand's vor ihm. Und am 18. November 1928, mit 30 Jahren, war dieser große Gotteszeuge tot. Liebe Freunde, wenn du durch Feuer gehst, nicht jeder hat diesen schweren Weg, aber kein Weg ist ohne Feuer und Wasser. Es ist die Urerfahrung der Gemeinde, seit dem Volk Gottes in Ägypten und seinem Auszug durchs Rote Meer. Wir sagen bei Engländern typisch Englisch, wenn sie an einem Laden oder an einer Bushaltestelle Schlange stehen. Wir sagen typisch amerikanisch, wenn sie Kaugummi essen und ihre Füße auf den Tisch legen. Wir sagen typisch französisch, wenn sie nach 5 Gängen immer noch weitere 4 Gänge erwarten bei Tisch. Typisch französisch, typisch deutsch kennen wir. Aber typisch gemeindlich, typisch christlich ist, wenn das Wasser bis zum Hals steht und wenn einem der Brandgeruch in der Nase liegt, das ist typisch christlich. Liebe Freunde, typisch christlich ist nicht gesund. Typisch christlich ist nicht ein Powermann. Typisch christlich ist nicht ein Strahlemann. Typisch christlich ist, wenn du durch Feuer gehst und durch Wasser kommst. Das ist typisch. So jemand mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf mich. Der leidende Gottesknecht und sein leidender Nachfolger ist der Gottesbeweis, den Lessing gesucht hat. Doch das ist der, Freunde. Die Gemeinde kommt ins Feuer. Zweitens, die Gemeinde geht durchs Feuer. Hören Sie, sie bleibt nicht im Feuer, sie verbrennt nicht im Feuer, sie stirbt nicht im Feuer, sie geht durchs Feuer. Heute heißt es ja immer, da muss man durch. Ja, da muss man durch. Durchs Examen, da muss man durch. Durch diesen Krankenhausaufenthalt, da muss man eben durch. Hier heißt es nicht, da muss man durch. Hier heißt es, da kommt man durch. Das ist der Unterschied. Durchzug durchs Rote Meer war ein Wunder. Durchzug durch Feuer und Wasser bleibt ein Wunder, auf das sich seine Leute verlassen können. Denn so spricht der Herr dich. 5-mal heißt es hier dich, der dich geschaffen, der dich gemacht, der dich erlöst, der dich gerufen. Du bist mein. Du marschierst nicht in der großen Herde mit. Du bist nicht eingegliedert wie die Ameis im Haufen. Du bist keine kleine Nummer mit Namen, sondern du bist einer mit Namen, den ich rufe, persönlich. Dich will ich, dich mag ich, dich brauche ich. Es bleibt dabei, was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Sehen Sie, gegen Wasser bauen wir Dämme und gegen Feuer haben wir einen Brandschutz. Aber im schwersten Fall wird uns das alles überhaupt nichts nützen. Und er sagt, ich der Herr, ich bin dein Damm und ich der Herr bin dein Brandschutz. Der, der das Eigentumsrecht hat, der hat auch das Sorgerecht. Liebe Freunde, er sagt es, eine Garantieerklärung für einen angstfreien Weg habe ich nicht. Eine Versicherungspolice für einen leidensscheuen Weg und leidensfreien Weg gebe ich nicht. Angst und Leiden werden nicht ausgespart, aber darin wirst du bewahrt. Wenn du mit fliegenden Fahnen untergehst, wirst du nicht ertrinken. Und wenn du gehörig Zunder bekommst, sollst du nicht brennen. Und wenn du am Boden zerstört bist, soll es nicht aus sein. Du bist mein. Und wenn sie heute Abend mit ihrer Müdigkeit nichts anderes mitnehmen als diese 3 Worte, wenn sie sein sind, dass er ihnen sagt, du bist mein, dann haben sie genug. Diese eiserne Ration, mit der sie leben können. Und wenn es ins Feuer geht, und wenn es ins Examen geht, du bist mein. Und wenn es in diese spannungsreichen Verhältnisse geht, daheim oder im Geschäft, du bist mein. Und wenn sie oder ich ins Krankenhaus gerufen werden und gebracht werden, du bist mein. Und wenn sie und ich heute Nacht abgerufen werden, und wer weiß, ob es nicht unser letzter Abend ist? So weiß ich. Ich bin sein, weil er sagt, du bist mein. Du du gehörst mir, um Jesu willen. Lacordaire, der Franzose, er hat gesagt, was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Ein herrliches Wort. Was bedeutet mich der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Gell, der Siegfried im Nibelungenlied, der hatte eine gehörnte Haut bekommen. Nur an einer Stelle, wo das Lindenblatt draufgefallen war, an dieser einzigen Stelle, da war er verletzlich und wurde dann auch tödlich verletzt. Der, der diesem Herrn gehört, der hat eine gehörnte Seele, ohne einen einzigen Fleck und ohne ein einziges Loch, das ihm bedrohlich werden könnte. Das ist der Rundumschutz dieses Gottes, wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann nicht einmal vor dem letzten Feuer des Endgerichts, weil ich dich dann dort durchbringe. Gemeinde Jesu geht durchs Feuer. Und drittens, die Gemeinde Jesu sieht im Feuer, weil Feuer hell macht. Und deshalb sieht die Gemeinde, was sieht sie? Sie sieht ein Doppeltes. Sie sieht hinter die Kulissen und sie sieht über den Zaun. Was meine ich damit? Erstens, oder jetzt genau 3a, sie sieht hinter die Kulissen. Hier steht der interessante Satz. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Ein kühnes Wort, wissen Sie. Damit dieses Volk, das in babylonischer Gefangenschaft war, damit dieses Volk wieder herauskommt, setzt Gott diesen Perserkönig und das ganze Perserreich in Bewegung. Dieses Perserreich muss die ganze, fast die ganz bekannte damalige Welt einnehmen, damit dieses gefangene Völklein herauskommt und wieder atmen kann. Babylon wird weggefegt, dass Israel wieder lebt. Ein seltsames, ein tiefes Geheimnis in der Geschichte. Oft genug, wenn es mit der Gemeinde ausschien, stieß Gott in die Geschichte und hinein und die Gemeinde erhielt die Freiheit, Atem und Licht. Gott benutzt die Weltgeschichte, um seinen Leuten Luft zu geben. Ich erinnere nur an den chinesisch-japanischen Krieg, auf den ich vor kurzer Zeit zufällig stieß. Und bei diesem chinesisch-japanischen Krieg, da gab es riesen Flüchtlingsströme in China, die ganz hineinstießen nach Zentralasien, dorthin, wo vorher noch nie ein Wort Gottes gehört werden konnte. Durch diesen Eingriff in diese Geschichte, durch diesen schrecklichen Eingriff, kamen Millionen später zum Glauben. Oder ich denke an das Jahr 1938, die Gemeinde Jesu in unserem Land war am Boden und niemand wusste, ob noch einmal dieses Volk Gottes auf die Füße kommen kann oder vor der Ausrottung steht. Und dann heißt es, ich gebe dieses ganze deutsche Volk, damit du leben kannst. Und wie war es in den kommunistischen Staaten? Wie war es denn in Kasachstan? Wie war es denn im Ural? Diese paar Christen, die meinten, es gehe jetzt aus. Und ein ganzes kommunistisches Weltsystem brach zusammen wie ein Kartenhaus. Ich gebe dieses Volk für dein Leben. Doch, liebe Freunde, und wenn wir uns heute quälen, was soll das in Kroatien? Was ist das in Serbien? Was ist das in Afrika? Was ist das in Kambodscha? Freunde, wir werden's einmal sehen. Gott bewegt die Völker, dass sein Volk ans Ziel kommt. Dass sein Volk ans Ziel kommt. Gott hat seinen Sohn gegeben. Er will alles geben, damit wir durchkommen. Wir sehen hinter die Kulissen und das andere, wir sehen über den Zaun. Wir sehen über den Zaun. Freunde, trotz allem, es wird auf die Gemeinde Jesu zulaufen. Johannes 17, auf dass sie alle eins sind, ist das Ziel. Eine Herde und ein Hirt. bleibt das Ziel. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur sein eigenes Herdlein und sein eigenes Weglein zu sehen, sondern über den Zaun zu blicken und die zu suchen, die auch auf diesen Herrn zugehen. Nicht seid umschlungen Millionen, nicht alle unter einem Kirchentag, geschweige denn alle in einer ökumenischen Welteinheitskirche, solch ein Unsinn. Nein, sondern die Allianz derer, die den Herrn lieb haben. Und deshalb bin ich Überzeugungstäter der evangelischen Allianz. Nicht eine Arbeitsgemeinschaft von Kirchen und Glaubensgemeinschaften, sondern eine Weggenossenschaft derer, die in verschiedenen Plätzen auf verschiedenen Wegen zum gleichen Ziel, nämlich zur Ewigkeit, unterwegs sind. Ich will kein Brett vor dem Kopf haben, sondern ich will über den Bretterzaun hinüberschauen zu denen, die er sammeln wird und mit denen ich einmal das große Halleluja singen will. Die Gemeinde Jesu sieht im Feuer und sie wird zum Feuer, das ist das vierte, genauer, sie wird zum Leuchtfeuer. Ihr sollt meine Zeugen sein, steht zweimal hier. Die Verse 10 und 12 sind aus der Schifffahrt genommen, das wissen Sie auch. Und es ist eindrücklich, wenn man mit dem Schiff fährt bei Nacht und dann in dieser entsetzlichen Nacht auf einmal ein Licht, Feuerschiff 1. Und dann fährt das Schiff weiter und dann ein nächstes Licht, Feuerschiff 2. Und dann fährt man weiter und auf einmal sieht man die Küstenfeuer und das Schiff fährt ein in den Hafen. Wenn der Psalm, wenn Jesaja heute gelebt hätte, hätte er sicher das Bild des Flugzeuges genommen. Man sitzt im Flugzeug, es durchstößt eine Wolkenwand, man sieht überhaupt nichts. Und auf einmal stößt es durch und man sieht unten die Flugplatzbefeuerung, die Landebahn markiert. Zwischen diesen Lichtern kann man aufsetzen, landen, ankommen. Liebe Freunde, Menschen wollen auch landen, Menschen wollen auch ankommen, Menschen wollen wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Sie wollen wissen, da bin ich daheim. Wissen Sie, Gemeinde Jesu ist Leuchtfeuer. Gemeinde Jesu ist Leuchtfeuer, wir sind nur noch ein paar in der Stadt. Auf einem weiten Meer ist es nur ein einziges Licht, aber es genügt. In einer großen Stadt eine kleine Gemeinde, aber könnte ein Leuchtfeuer sein. Für solche, die den Weg suchen. Liebe Freunde, sehen wir es doch so, dieser erbärmliche Schülerkreis in der Schule sind wenige geworden. Kommen nur noch 3 oder 4. Leuchtfeuer in der Nacht. Und das ist ein Hauskreis, die mühen sich. Sie waren gleich mal 8, jetzt sind es auch nur noch 4. Wissen Sie? Leuchtfeuer in der Nacht. Und das ist eine Kinderstunde. Die gibt sich Mühe. Kinder haben ja heute Stundenpläne wie Manager. 3, 4 kommen. Und dann sitzen sie zusammen. Leuchtfeuer in der Nacht. Das andere sehen und ankommen können. Es wäre schön, Gott würde unseren Kreis zum Leuchtfeuer, zum Bodenbefeuerung seines Reiches machen. Letztens, die Gemeinde Jesu wird schließlich Feuer und Flamme über all dem Guten, das er uns tun wird. Wir werden seinen Ruhm verkündigen. Vers 21. Sehen Sie, die Gemeinde Jesu zieht vorwärts auf das Neue, das er schafft. Schakale und Strauße, die stumme Kreatur, wird nun befreit sein zum Lobe Gottes. Gemeinde Jesu hat eine Vorwärtsstrategie. Sie schaut dem Sieg entgegen. Sie wartet auf die Ewigkeit, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Dann wird's wahr. Ich bin dein, sprich du darauf dein Amen. Liebster Jesu, wir sind dein. Dem Lessing unter uns, könnte geholfen werden. Der Beweis für Gottes Geist und Kraft ist und bleibt seine Gemeinde, der es an diesem Abend wieder gesagt wird, fürchte dich nicht. Nein, fürchte dich nicht. Du bist mein. Amen.